Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alexion Podcasts Let's Talk Osteo. Heute haben wir gleich zwei Experten bei uns zu Gast. Bevor ich sie Ihnen jetzt gleich vorstelle und wir in den Austausch gehen, möchte ich Ihnen gerne noch ein paar Stichworte zur Hypophosphatasie nennen, die seltene Stoffwechselerkrankung, um die es in unserer Sendung geht. Bei der Hypophosphatasie, kurz HPP, handelt es sich um eine fortschreitende Systemerkrankung. Die Erkrankung kann in jedem Lebensalter vom Säugling bis zum Erwachsenen auftreten. Ursache dafür ist ein Gendefekt, der zu einer geringeren oder sogar fehlenden Aktivität des Enzyms alkalische Phosphatase, abgekürzt AP, führt. Das kann zu einer unzureichenden Mineralisierung der Knochen mit Calcium und Phosphat führen. Die Folgen sind vielfältig und die Betroffenen können unter brüchigen und verformten Knochen, Muskelschwäche oder Muskelschmerzen sowie frühzeitigen Zahnverlust leiden. Aber auch chronische Erschöpfung, Magen-Darm-Beschwerden oder Depressionen sind häufige Symptome. Eine HPP ist nicht heilbar, aber man kann sie behandeln. Mein Name ist Avan Siddiq und ich begrüße jetzt sehr herzlich unsere heutigen Gesprächspartner. Zu Gast sind Herr Professor Karl Ottfried Schwab, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Kinder- und Jugendendokrinologie und Diabetologie, Diabetologe DDG und Lipidologe DGFL. Und Herr Privatdozent Dr. Andreas Krebs, Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Kinder- und Jugendendokrinologie und Diabetologie.
Ja, vielleicht um uns kurz vorzustellen. Ich war selber 28 Jahre Hochschullehrer in der Universitätskinderklinik in Freiburg und 22 Jahre davon hat Herr Privatdozent Dr. Krebs in meiner Arbeitsgruppe gearbeitet. In dieser Zeit hat er nicht nur seinen Facharzt gemacht, seine Zusatzbezeichnung als Kinderendokrinologe und Diabetologe, sondern er ist dann auch noch Labormediziner geworden. Und deswegen, glaube ich, werden wir das jetzt im Folgenden so aufteilen, dass Herr Privatdozent Krebs so die labormedizinische messende Seite und ich mehr die sprechende diabetologisch-endokrinologische Seite beleuchten möchte.
Vielen Dank für die kurze Einführung, Herr Professor Schwab. Sie beide sind im MVZ Klotten vor allem im Bereich der Kinder- und Jugendendokrinologie tätig. Herr Dr. Krebs, Sie haben aber auch zusätzlich, wie Herr Professor Schwab gerade gesagt hat, den Bereich der Labormedizin, den Sie abdecken. Wie wichtig ist denn eine enge Zusammenarbeit in der pädiatrischen Endokrinologieambulanz?
Außerordentlich wichtig. Nicht umsonst haben früher Endokrinologen oder Kinderendokrinologen ein eigenes Labor betrieben und für den niedergelassenen Kinderendokrinologen oder auch Jugendendokrinologen als aber auch für den erwachsenen Endokrinologen, Diabetologen ist natürlich die Kenntnis der benutzten Labormethoden oder Messmethoden, der eingesetzten oder der benutzten Referenzwerte in Abhängigkeit der Messmethoden außerordentlich wichtig, weil natürlich die Diagnose unter anderem auch von den Laborbefunden abhängt. Im Gegenzug ist es natürlich auch so, dass der Laborarzt wissen sollte oder wissen muss, da er natürlich nicht nur mit der reinen Erstellung von Laborwerten, sondern auch mit der klinischen Plausibilität verantwortlich ist und wissen muss, wann ist ein Laborwert klinisch unplausibel. Das heißt, mit dem, ich sag mal ganz einfach gesagt, mit dem menschlichen Leben nicht vereinbar. Oder wann kann ein Laborwert für eine bestimmte Erkrankung sprechen? Und dieser Austausch, gegenseitiger Austausch ist für eine fachgerechte Diagnose und qualitativ hochwertige Arbeit natürlich unersetzlich. Das heißt, der Labormediziner sollte wissen, vom, ich nenne das mal die sprechende Medizin, vom Kliniker, wann ist der Patient krank? Dementsprechend kann er den Laborwert besser einordnen. Auf der anderen Seite ist es für den Endokrinologen, Kinderendokrinologen im Speziellen natürlich wichtig zu wissen, wie funktioniert die Messmethode, welche Fehler können auftreten, wie wird der Referenzwert dargestellt oder was bedeutet der Referenzwert an sich, wann ist ein Wert pathologisch. Und das ist ein Nehmen und Geben und davon lebt natürlich die gesamte Medizin, dieser Interdisziplinarität, die ausgesprochen wichtig ist. Und für den Patienten bedeutet das natürlich, je enger auch Labor und Kliniker zusammenarbeiten, desto besser ist natürlich dann auch die Diagnostik und dann letztendlich auch die Möglichkeit, bestimmte Erkrankungen zu diagnostizieren und dann entsprechend später auch mal zu behandeln.
Und welche Tipps haben Sie für Kolleginnen und Kollegen, die nicht diese Vorteile von einer direkten räumlichen Nähe zum Labor haben?
Einer der wesentlichen Punkte und einer der häufigsten Fehlerquellen sind Fehler in der Analyse der Blutproben nach der Abnahme vom Patienten, bevor sie im Labor eintreffen. Das heißt, wir nennen das die sogenannte Präanalytik, dass bestimmte Materialien oder Proben gekühlt werden müssen. Manche müssen zentrifugiert werden. Manche dürfen nur gefroren versendet werden. Es gibt manchmal bestimmte Zusätze, die dazugegeben werden, häufig zu Urinproben. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass auch wenn ich eine räumliche Nähe nicht habe oder weiter entfernt bin, sich mit dem Labor abzustimmen. Und im Vorfeld, bevor der Patient kommt, sollte ich genau wissen, welches Material brauche ich für welche Laboruntersuchung? Wie muss dieses Material bei mir in der Praxis bearbeitet werden? Was muss ich wissen, um am Ende fehlerhafte Werte, die für den Patienten natürlich fatal sein können, zu vermeiden? Das Zweite ist natürlich, und da kommt wieder die Interdisziplinarität hinzu, ich sollte wissen, auch, das empfehle ich auch jedem Kollegen, sich mal nachzufragen, wie wird ein bestimmter Wert gemessen? Was ist das? Ist das eine immunologische Methode? Ist das eine klinisch-chemische Methode? Gerne auch mal nachfragen, was für ein System das ist oder welches von welchem Hersteller das benutzt wird, ja, damit er dann am Ende auch sagen kann, ich kann jetzt diesen Wert, den ich dann später ermittle, auch besser einordnen. Und so ergibt sich ja auch die Zusammenarbeit oder eine Bindung dann zum Labor, um dann auch korrekter, und das ist ja das Ziel letztendlich, auch für die Kollegen, die weiter entfernt sind, korrekte Befunde zu erhalten. Und ganz wichtig noch, das hätte ich jetzt fast vergessen, ist natürlich abzustimmen mit dem Labor, wann wird meine Laborprobe abgeholt. Man muss wissen, die meisten Kollegen sind ja niedergelassen, die wenigen in einer Klinik. Da ist es die räumliche Nähe natürlich gegeben in einer Klinik, aber im niedergelassenen Bereich ganz entscheidend, dass ich weiß, wann wird meine Laborprobe abgeholt. Wie lange braucht die ins Labor? Dementsprechend sollte ich im Vorfeld auch wissen, wann stelle ich meinen Patienten ein. Es macht wenig Sinn, einen Patienten am Freitagnachmittag einzubestellen und die Probe wird am Montagmorgen abgeholt oder am Montagmittag. Das sollte ich als Kliniker beachten und das im Vorfeld aber eingehend mit dem Labor besprechen. Dafür ist auch jedes Labor hat immer ein offenes Ohr. Zu wissen, welche Patienten kommen, wie müssen Proben bearbeitet werden, das weiß das Labor und kann dem Kliniker natürlich Tipps geben und sagen, es gibt bestimmte Proben, die solltest du spätestens am Freitagvormittag abnehmen, damit sie mittags im Labor sind. Und manche Proben solltest du nicht am Nachmittag abnehmen, weil dann bekommst du nur falsche Werte und im Endeffekt eine Fehldiagnose mit falschen Laborwerten.
Jetzt ist ja das Thema unserer heutigen Sendung die Diagnostik von Knochenstoffwechselstörungen in der Pädiatrie. Welche Herausforderungen sehen Sie denn hier, Herr Professor Schwab?
Nun, ich denke, die Knochenstoffwechselstörungen sind ein durchaus spezielles Gebiet, wo man eine ganze Menge an Spezialwissen haben muss. Und das ist eine wichtige, es ist sehr wichtig, dass eine Zusammenarbeit verschiedener Fachärztegruppen notwendig ist. Also in einem Zentrum beispielsweise, in größeren Zentren, muss es eine gute Zusammenarbeit mit der Radiologie geben, mit der Labormedizin und mit der Endokrinologie. Die Leute müssen zusammenarbeiten. Gerade in der Pädiatrie gibt es sehr häufig sehr seltene Stoffwechselerkrankungen. Da muss die Genetik eben auch häufig noch mit dazukommen. Und ich glaube, dass, was Herr Krebs schon angesprochen hat, dass viele Disziplinen im Team zusammenarbeiten müssen, das ist absolut bei Stoffwechselerkrankungen des Knochens von großer Bedeutung.
Die Hypophosphatasie ist ja ein Beispiel für eine solche Knochenstoffwechselstörung, Herr Professor Schwab. Auf welche Symptome sollten denn Kinder- und Jugendärzte unbedingt achten, um eine HPP nicht zu übersehen?
Ja, ich möchte da vielleicht ein klein bisschen ausholen, um erstmal zu verstehen, was die Hypophosphatasie macht. Sie haben ja schon einleitend erwähnt, dass die alkalische Phosphatase nicht aktiv ist, möglicherweise genetisch verändert ist. Und da fragt man sich ja erstmal, was macht denn diese alkalische Phosphatase? Und ich glaube, das ist für das Verständnis dieser Erkrankung sehr wichtig. Wenn man sich vorstellt, dass zwei Phosphatatome beieinander sind, über eine Sauerstoffbrücke verbunden sind, dann ist das Pyrophosphat. Und dieses Pyrophosphat spaltet die alkalische Phosphatase in anorganisches Phosphat. Und dieses anorganische Phosphat ist außerordentlich wichtig für die Mineralisierung des Knochens. Gibt es kein anorganisches Phosphat, gibt es auch keine Mineralisierung des Knochens. Auf der anderen Seite, wenn das Pyrophosphat, also die zwei Phosphatatome nebeneinander, wenn das angestaut wird, dann ist es so, dass die Mineralisierung auch durch diesen Anstau von dem Pyrophosphat gehemmt wird. Und es können Kraniostenosen, also Verengungen der Wachstumsfugen im Kopf vorkommen. Die Niere kann Nephrokalzinosen haben, Funktionsstörungen auftreten und auch gastrointestinale Störungen können auftreten. Sie sehen, das Ganze ist eine systemische Erkrankung, nicht nur auf den Knochen beschränkt. Wenn Sie nach den Symptomen fragen, da würde ich ganz gerne eine relativ aktuelle Arbeit zitieren aus dem Orphanet Journal of Rare Diseases von 2019. Damals wurde eine Meta-Analyse von 283 Studien durchgeführt. Es sind dort eingeschlossen worden über 260 Patienten mit HPP. Und wenn man die alle zusammennimmt, dann ist es so, dass 53% einen verfrühten Zahnverlust hatten, ungefähr 34% hatten viele Frakturen. Wir haben ja geklärt, warum das letztendlich bei der HPP von großer Bedeutung ist. Aber es können eben auch nur normale Schmerzen auftreten und auch grobmotorische Probleme auftreten. Wenn wir aber die Symptome etwas differenzierter uns angucken, gerade was das Alter angeht, dann ist es so, dass bei den 0,3-Jährigen bis 10-Jährigen vor allen Dingen die respiratorischen Probleme im Vordergrund stehen. Die haben eine Lungenhypoplasie oder eine Hypertension in der Lunge. Sie haben abnormale Formen des Kopfes und sie haben einen vorzeitigen Zahnverlust. Wenn Sie aber an die älteren Leute, 33- bis 70-Jährige gehen, dann sind es eindeutig die Frakturen, die im Vordergrund stehen, Schmerzen, die mit den Knochen im Zusammenhang stehen und es sind grobmotorische Probleme. Das sind dann eben die zentralen Probleme.
Jetzt haben wir ja gerade gehört, dass bei der HPP die alkalische Phosphatase zu niedrig ist. Gibt es denn noch weitere relevante Parameter, Herr Dr. Krebs? Worauf müssen denn die Ärzte hier achten?
Grundsätzlich muss man bei der alkalischen Phosphatase, wenn man die Verdachtsdiagnose einer Hypophosphatasie hat, zunächst mal wissen, dass das Labor überhaupt einen unteren Referenzwert angibt für die alkalische Phosphatase. Wir wissen, dass das der Screening-Parameter ist. Das wurde jetzt ja mehrfach schon genannt. Es hat sich aber leider in der Labormedizin oder Laborwelt noch nicht flächendeckend durchgesetzt, dass auch hier ein unterer Referenzwert, der alters- und geschlechtsabhängig ist, angegeben wird. Das heißt, wenn ich eine Verdachtsdiagnose einer Hypophosphatasie habe, sollte ich unbedingt nachhaken, was ist denn für diese Messmethode der untere Referenzwert alters- und geschlechtsabhängig. Und wenn ich dann sehe, dass natürlich dieser Wert erniedrigt ist, dann kommen auf Parameter wie das Pyridoxal-5-Phosphat, eine Vorstufe oder ein Metabolit im Vitamin B6-Stoffwechsel in Frage. Der ist erhöht. Viele Labore, nicht alle, aber einige bestimmen das Pyridoxal-5-Phosphat zusammen mit dem Vitamin B6 beziehungsweise können das in der, das ist eine HPLC, meistens eine HPLC-Methode, es gibt aber auch viele andere Methoden, und können dann diesen Pyridoxalwert 5-Phosphat mit ausgeben. Der zweite Wert, der wichtig ist, ist das Phosphoethanolamin im Urin. Da wird es dann schon deutlich schwieriger. Da muss man sagen, diesen Parameter beschränkt sich dann häufig auf wenige Stoffwechsel-Speziallabore oder sehr große Labore, die das im Stoffwechsel-Screening oder in Spezialanalytik bestimmen. Hier muss man sagen, im Zweifelsfall ist es dann sinnvoller, auch für den Niedergelassenen solche Patienten, wenn der Verdacht sich erhärtet, eher an ein spezialisiertes Zentrum weiter zu überweisen, die wissen, wo man diese Parameter bestimmt, weil es durchaus für den einfachen niedergelassenen Kollegen schwierig sein könnte, dass das Labor gerade das Phosphoethanolamin im Urinbestimmung nicht durchführt.
Darf ich vielleicht dort auch noch mal mit ergänzen? Die Aussage, die Herr Krebs gemacht hat, dass die in ein Zentrum kommen sollten, ist deswegen so wichtig, weil man einfach viele andere Sachen auch in der Diagnostik dieser Patienten abklären muss. Man muss zum Beispiel eine Sonographie machen, um eine Nephrokalzinose auszuschließen. Man muss pulmonale Probleme der Kinder erkennen. Man muss eine Lungendiagnostik durchführen können. Man muss konventionelle Röntgenaufnahmen machen können. Gegebenenfalls muss man auch ein MRT mit Kontrastmittel geben, gerade wenn im Muskelgewebe eine Inflammation da ist. Das Einzige, auf was man eigentlich in aller Regel verzichten kann, ist ein CT. Das ist im Prinzip nicht unbedingt notwendig, aber wichtig zum Beispiel, dass der Augenarzt eine Stauungspapille ausschließt. Und alle diese Fachdisziplinen müssen irgendwo vorhanden sein, damit man eine gute Diagnostik machen kann. Und deswegen sind Zentren für die Diagnostik außerordentlich wichtig.
Haben Sie denn, also es gibt ja das Thema der Blutabnahme, ist ja in der Kinder- und Jugendmedizin nicht immer ganz einfach. Wann ist denn aus Ihrer Sicht eine Blutabnahme absolut erforderlich? Und gibt es da Tipps für die Praxis, Herr Professor Schwab?
Ja, wir haben natürlich bei allen Kindern das Problem, dass die nicht jubelnd hereinkommen und sagen, wunderbar, heute gibt's mal wieder eine Blutabnahme, sondern die kommen schon mit gesenktem Blick herein und befürchten, dass es eine Blutabnahme gibt. Und ich glaube, leider ist es halt so, dass in dem Fachgebiet, in dem wir arbeiten, sehr, sehr häufig eine Blutabnahme notwendig ist. Wenn immer es geht, unterlassen wir das. Aber viele Dinge müssen halt einfach gemessen werden, um sie zu wissen. Und das, was wir gerne machen, ist, dass wir den Kindern die Angst vor dem Blutabnahme dadurch nehmen, dass wir ein Lokalanästhetikum aufbringen. Man kann Emla-Salbe vorher verschreiben oder man kann letztendlich ein Lokalanästhetikum aufbringen. Damit haben die Kinder weniger Probleme. Man kann aber auch was mit der Stärke der Nadeln, womit wir Blut abnehmen, arbeiten. Es gibt so feine Nadeln, die wir hier auch in dem MVZ haben. Da dauert es manchmal etwas länger, bis man das Blut bekommt. Aber die Kinder merken einfach gar nichts davon und sagen nach der Blutabnahme freudestrahlend, oh, das hat gar nicht wehgetan. Und das ist dann immer eine Adelung des Doktors, dass er nichts Falsches den Kindern versprochen hat. Also man muss mit den Kindern reden und sie versuchen mitzunehmen. Aber es gibt natürlich auch kleine Säuglinge, da funktioniert das überhaupt nicht. Und dann muss man letztlich Blut abnehmen, ob die wollen oder nicht. Und dann gibt's auch Geschrei.
Was können Sie beide denn unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss noch mitgeben? Gibt's eine Take-Home-Message?
Ja, also das Wichtigste in der Diagnostik einer Hypophosphatasie oder wenn man die Verdachtdiagnose hat, das heißt einen verfrühten Zahnausfall, Wachstums- oder Knochenschmerzen oder auch pulmonale Probleme, dann sollten der Kinderarzt oder der Hausarzt daran denken, die alkalische Phosphatase zu bestimmen. Und wenn er sie bestimmt, dann sollte er unbedingt auch sicher gehen oder mit dem Labor zusammenarbeiten, um zu wissen, stimmt der Referenzbereich, vor allen Dingen der untere Referenzbereich, mit dem Alter des Kindes überein und dem Geschlecht? Das sollte im Vorfeld geklärt werden, um dann auch zu wissen, dass wenn einmal eine alkalische Phosphatase erniedrigt ist und das Kind hat klinische Beschwerden, dass sich dann auch eine weitere Diagnostik durchführen sollte. Das heißt, die alkalische Phosphatase als Screening-Parameter ist ausgesprochen wichtig. Der zweite Punkt,
ich würde das vielleicht noch kurz ergänzen wollen, um den Punkt, genau. Weil wir sehr häufig bei uns eine Kleinwuchsabklärung machen Und ich glaube oder wir glauben, dass der Screening-Parameter einer alkalischen Phosphatase bei jedem Kleinwuchs zumindest einmal mitgemacht werden muss. Und auch wenn Knochenschmerzen immer angegeben werden, die werden immer als Wachstumsschmerzen abgetan. Auch dort ist es sinnvoll und wichtig, einmal eine alkalische Phosphatase gemacht zu haben, um sicher zu sein, dass das nicht in Richtung einer Hypophosphatasie geht. Und wenn wir einen zweiten Punkt noch vielleicht anfügen dürfen, dann, dass man bei Verdachtsfällen einfach frühzeitig einen Spezialisten, einen pädiatrischen Endokrinologen oder ein Zentrum zu Rate zieht. Denn die frühzeitige Therapie kann im Falle bei Säuglingen Leben retten. Diese Kinder mit einer Hypophosphatasie können sehr, sehr häufig im ersten Lebensjahr noch versterben. Und da kann man heutzutage eben deutlich mehr machen. Eine frühzeitige Therapie kann Leben retten. Und bei älteren Patienten ist es häufig so, dass man damit eine deutliche klinische Besserung erreichen kann. Deswegen wäre unsere Message, Take-Home-Message auch, dass man einfach frühzeitig die Spezialisten hinzuzieht.
Ich danke Ihnen beiden sehr für den spannenden Austausch. Ja, und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne weitere praxisrelevante Informationen und Hintergründe zur HPP erfahren möchten, dann abonnieren Sie doch gerne unsere Sendung. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und hoffentlich bis zur nächsten Ausgabe von Let's Talk Osteo.